Bonsoir. Soyez le bienvenu pour cette rencontre avec Ursula Krechel. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Joachim Umlauf. Je suis le directeur du Goethe-Institut à Paris et par distance, si j'ose dire, aussi responsable pour le Goethe-Institut ici à Bordeaux. Je vois d'ailleurs deux anciennes directrices ici dans la salle que je salue tout particulièrement. Et puis, nous avons organisé justement ces jours-ci une tournée avec l'écrivaine Ursula Krechel. Herzlich willkommen, Ursula, hier Merci. In Bordeaux, qui était hier à Poitiers, qui sera ensuite à Toulouse et à Montpellier. Mais après déjà deux passages à Paris pour présenter ses œuvres, puisque nous sommes convaincus. Bien entendu, nous présentons beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'écrivains, mais nous sommes convaincus qu'avec son livre, qui a d'ailleurs reçu le plus prestigieux prix littéraire allemand, le Deutsche Buchpreis, en 2012, c'est un livre important, un grand livre, c'est pour nous aussi une raison pour vous le présenter aujourd'hui, en coopération avec la librairie Molat. Je vous remercie pour l'accueil et pour pouvoir travailler avec vous, comme on fait très bien depuis des années, et la BIFA, la Bibliothèque franco-allemande, au sein du Goethe-Institut, ici à Bordeaux. Ursula Krechel a touché à beaucoup de genres littéraires. Après des études littéraires, elle a commencé à écrire des articles pour la presse. Elle a également travaillé comme dramaturge. Elle a écrit des pièces de théâtre. Mais elle est devenue fameuse, très connue, surtout dans les années 80 et 90, comme poétesse, comme écrivain, écrivant des poèmes. Wie ist das heute, Ursula? Schreibst du auch noch Gedichte? Ich habe erzählt, dass du eigentlich bekannt geworden bist in einem ersten, in den 80er und 90er und vor allen Dingen wegen deines dichterischen Werkes. Schreibst du heute neben Prosa auch noch Gedichte? Donc la question, ça serait si elle continue à écrire des poèmes aujourd'hui, étant donné qu'elle écrit des romans aussi, aussi gros, des pavés aussi gros que celui-ci.
Ja, ich schreibe noch Gedichte und ich schreibe sie gerne. Aber es sind verschiedene Phasen. Der letzte Gedichtband ist 2011 herausgekommen. Jetzt ist eine ganze Sammlung von Gedichten herausgekommen. Also auch ältere Gedichte, ein paar neue sind darunter. Es sind aber bestimmte, wenn ich einen Roman schreibe, muss ich eigentlich rundherum alles fallen lassen. Der Roman will vorwärts drängen. Und für das Gedicht brauche ich eine freie Fläche. Ich muss die Freiheit haben, morgen, übermorgen, solange es dauert, vielleicht auch mal einen Monat an einer Sache zu arbeiten. Und das geht nicht nebenbei.
Donc effectivement, j'écris toujours de la poésie, j'ai écrit de la poésie, j'écris toujours de la poésie. Il y a un tome de poèmes que je viens de publier. En 2011, je crois que ça a été publié. Cela reprend un petit peu des poèmes anciens, il y en a des nouveaux. Mais effectivement, lorsque j'écris un roman, je dois tout laisser. Le roman m'accapare, il veut avancer, il me pousse. Par contre, lorsque j'écris de la poésie, il me faut de l'espace libre, il me faut la table rase, et il faut que je puisse m'y consacrer vraiment un mois, une semaine, un mois, mais vraiment m'y consacrer.
Ça me donne aussi l'occasion de vous présenter notre traductrice, Madame Gouski, qui nous accompagne souvent dans des soirées littéraires. Merci d'être présente avec nous ce soir. Commençons par le bout. Par le bout. Fangen wir am Ende an. Hat das gerade eine Folge? Schreibst du gerade an etwas weiter? Pourquoi je pose cette question? Parce que avant de publier ce roman, Ursula Krechel a publié un autre roman qui s'appelle Shanghai.
Fern von wo?
Fern von wo, donc Shanghai, loin d'où, qui traite un tout petit peu la même thématique et qui n'est pas encore traduit en français, malheureusement. Also, ist das etwas, was weitergeht in deinem Schaffen?
Ja, es geht weiter in meiner Arbeit. Ich bin an einem neuen Roman, ist noch nicht sehr viel da, weil ich so viel reise. Und es wird auch wieder ein Roman sein, der mit Dokumenten umgeht. In diesem Fall ist es mehr mein eigenes Archiv oder das, was ich zu Hause habe, anstatt die Arbeit in fremden Archiven. Ja, aber es wird eine ähnliche Struktur haben und ein ähnliches Ausmaß.
Donc effectivement, il s'agit là d'une continuité. Je suis en train de travailler dans un nouveau roman, mais ce nouveau roman, il n'y a pas encore grand-chose. Il est vraiment dans les balbutiements parce que je voyage beaucoup. Mais effectivement, c'est encore un roman qui a trait aux documents. Mais là, je travaille mes archives propres et non point des archives étrangères. Mais effectivement, c'est en quelque sorte une continuité de ce sujet.
Bien entendu, on ne va pas tout vous dire sur ce livre, parce qu'on aimerait bien vous donner aussi l'envie de le lire, mais on va aborder le contenu, les grands axes thématiques. Le thème majeur de ce gros thème, « Wie schon in Shanghai », ist das Exil. Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Donc, le grand sujet, c'est l'exil. L'exil pendant les années noires en Allemagne, de 1933 à 1945. Comment tu es venue t'occuper de ces sujets-là?
Ich habe als Literaturwissenschaftlerin mich zunächst für die exilierten Autoren interessiert und mich damit beschäftigt, welche Traumata, welches Wiedereinsteigen in Deutschland das bedeutete. Zum Beispiel Nelly Sachs, die unter der Last ihren Bräutigam verloren zu haben, unter der Last davongekommen zu sein, wirklich lebenslänglich litt. Sie war mehrfach in psychiatrischen Anstalten. Man hat es damals eine Art von Paranoia angesehen, aber es hat ja eine große Realität gehabt. Josef Roth ist im Exil gestorben, andere haben sich umgebracht, wie Walter Benjamin. Und an diesen Figuren war ich immer sehr interessiert, bis ich mir eines Tages gesagt habe, aber was ist mit den vielen Unbekannten? Und doch gar nicht zu forschen.
Effectivement, en tant que scientifique littéraire, je me suis toujours penchée sur le sujet des auteurs en exil, de leur traumatisme subi, au moment aussi de leur réception, de leur retour en Allemagne, notamment par exemple Nelly Sachs, qui a quand même souffert toute sa vie de la mort de son fiancé, de cette perte de son fiancé, du fait d'avoir survécu. Après, elle a dû suivre plusieurs traitement psychologique pour elle, c'était considéré comme une sorte de paranoïa à l'époque, mais elle en a souffert toute sa vie. Josef Roth qui est mort en exil, Walter Benjamin ou d'autres qui se sont suicidés. Donc c'était quand même toujours des questions de personnes célèbres. Mais après, je voulais aussi me poser la question des inconnus. Qu'en est-il advenu de ces inconnus qui ont été en exil?
Rappelons peut-être que cet exil a connu plusieurs étape, si j'ose dire, c'est-à-dire dès 1933, bien entendu, vous le savez, beaucoup d'intellectuels, d'écrivains quittent l'Allemagne, surtout vers la France d'ailleurs, où ils peuvent rester, écrire, travailler dans des conditions difficiles jusqu'en 1939. Et puis, avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils doivent fuir encore, tout d'abord dans la zone libre, dans le sud de la France, et plus tard encore vers d'autres pays, s'ils réussissent à prendre cette fuite. Hast du dich auch ein bisschen mit dem französischen Exil beschäftigt, oder wolltest du lieber weiter weggehen? Est-ce que tu t'es également occupé? Parce qu'on a évoqué le nom de Benjamin, qui s'est suicidé tragiquement en prenant la fuite. Mais on pourrait citer beaucoup, beaucoup d'autres noms, des artistes, commençant par Max Ernst, par Klee, par Kantorowicz et d'autres qui étaient en France. War das auch ein bisschen für dich Thema?
Das sind die Namen, die ich in Gürs gefunden habe. Ich war in Gürs gewesen. Es gibt ja jetzt eine neue Gedenkstätte. Und man sieht, ich war noch da gewesen, gerade bevor die Gedenkstätte eingerichtet worden. Und man sah, wie im Dreck, wie im Ziegelstaub doch die Menschen gelebt haben, wie sie versucht haben, sich durch Kunst oder durch ihre Würde zu behalten. Und das war für mich sehr berührend. Ich habe mich mit Franz Hessel beschäftigt, ich habe mich mit den Künstlern beschäftigt, natürlich Max Ernst. Aber für mich war doch die Situation doch relativ nah in Europa zu flüchten. Und ich glaube auch, das ist ganz gut aufgearbeitet. Josef Roth in Paris natürlich. Aber so hat es mich etwas weitergetrieben und ich habe begonnen mit Shanghai. Das ist ein vollkommen unbekannter Exil auch in Deutschland, wohin 18.000 geflüchtet sind.
Sagst du es doch vielleicht auch fürs Publikum, warum die dahin flüchten könnten? Das ist nämlich wichtig zu verstehen.
Donc,
il est important de comprendre pourquoi Shanghai, justement.
Als es alle Wiesen, als 1938, 1939 mit der sogenannten Reichskristallnacht, mit den massiven Bedrängungen für Juden, den letzten klar geworden ist, es gibt keinen Ausweg mehr, man muss aus Deutschland raus, gab es Quoten überall hin, wo man gerne hin wollte, waren die Wege versperrt. Und es gab dann das Wissen oder es gab das Gerücht, die jüdischen Gemeinden sagten, man kann ohne Visum nach Shanghai reisen, weil Shanghai war eine internationale Stadt. Es hatte mit China nicht im Moment so viel zu tun. Und man konnte ohne Visum fahren, aber man durfte nur 10 Mark mitnehmen. Das heißt, die Leute sind mit Koffer in die vollkommene Fremde gefahren und sagten sich zunächst, wenn wir in Shanghai sind, wird sich irgendeine andere Möglichkeit geben. Aber der Krieg brach aus und es gab keine andere Möglichkeit mehr.
Bien. Donc voilà, nous avons parlé de l'exil français. Et effectivement, moi, donc j'ai visité le camp de Gurs. Le camp de Gurs, avant encore que ça soit vraiment le mémorial qui est maintenant. Donc j'ai pu voir dans quelles conditions, dans la poussière et la saleté, cet exil en France a eu lieu. Et bien évidemment, comment les gens ici, dont les artistes, ont essayé de préserver leur dignité à travers les arts, en vivant des arts. Je parle ici de Franz Hessel, mais aussi d'autres artistes comme Max Ernst, par exemple. Mais je pense que la situation de la fuite en Europe, donc la fuite, l'exil proche, a été déjà traitée. On a déjà parlé donc de Roth à Paris. Mais moi, j'étais tentée de parler un petit peu de l'exil plus lointain. Et c'est là où m'est venue cette idée de... pas cette idée, le thème de Shanghai, parce qu'il y a quand même eu 18 000 exilés à Shanghai. Et pourquoi Shanghai, il faut peut-être l'expliquer, c'est qu'en 38-39, après la nuit du cristal, il y avait... Force était de constater que la menace des Juifs était réelle et qu'il n'y avait plus de sorties, que toutes les sorties étaient bouchées, qu'il y avait des quotas sur les visas pour les pays qui étaient les plus prisés, que ces sorties étaient coupées. Mais il y avait une rumeur qui circulait dans la population juive que l'on pouvait partir sans visa à Shanghai, qui était à l'époque une ville plutôt internationale et non point orientée, marquée par la Chine qu'elle est aujourd'hui, mais pour partir à Shanghai sans visa, on ne pouvait emporter que 10 marques de l'époque. Et donc il y a des gens qui partaient avec des valises à l'étranger et ne pouvaient emporter que 10 marques.
Aber was die Immigranten nicht wussten, war, dass es seit 1937 den japanisch-chinesischen Krieg gab, dass also in Shanghai außer den internationalen Menschen sehr viele Flüchtlinge aus der Umgebung in Shanghai waren. Das heißt, die Flüchtlinge aus China, die auch mit kaum etwas gekommen sind, die um ihr Leben fürchteten, und die Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich waren also zwei ganz verschiedene Gruppen, die beide im Elend waren, aber doch in ganz verschiedenen.
Et ce que les exilés allemands ignoraient, c'est qu'à l'époque, donc en 1937, il y avait la guerre sino-japonaise qui, bien évidemment, avait jeté sur les routes des exilés chinois, donc des personnes également très pauvres, comme les exilés allemands et autrichiens. Donc il y avait deux groupes d'exilés qui se rencontraient, mais qui, au fond, dans leur essence, étaient diamétralement opposés.
Il faut se rappeler ça quand on regarde notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de gens qui étaient sur les routes, qui étaient chassés, qui cherchaient un exil. Aujourd'hui, on a coutume à les appeler les « displaced persons »,« DPs ». Diese « displaced persons », wie kann man das definieren, Ursula? Was sind das, diese « displaced persons » Die haben auch in der Forschung eine große Rolle gespielt. Mm. Donc, joue aussi un rôle dans la recherche. C'est quoi, ces « displaced persons »
Das sind Menschen, die aus welchen Gründen immer, aus ihrem angestammten Land, aus ihrer Heimat, haben flüchten müssen und eigentlich keinen Platz mehr im Leben haben. Das eine Land will sie nicht, sie können nicht mehr zurück. Den Begriff kam eigentlich nach dem Krieg auf, als klar war, viele sind in Auschwitz geblieben, viele sind anderswo, haben keine Familien mehr, die Restfamilien suchen sich. Das heißt, viele sind dann eben nach Palästina, später nach Israel gegangen. Wenn wir heute von Syrien sprechen oder von Nordafrika oder von den Leuten auf den Booten, das ist eigentlich was ganz Ähnliches. Nur wir sehen sie heute eben doch mit fremden Augen an, weil sie von weiter weg kommen. Aber im Grunde genommen ist es genauso. Sie wissen, sie können nicht zurück und hier sind sie nicht besonders erwünscht.
Au fait, les displaced persons sont des personnes qui, pour des raisons diverses et variées, ont dû quitter leur pays, leur patrie, et au fait qu'ils n'ont plus de place dans le monde parce qu'ils ont dû quitter un pays sans être accueillis par un autre, et qu'un autre pays ne les veut pas non plus. C'est quelque chose, même une fois la guerre terminée, il y en avait qui sont restés à Auschwitz, et il y en a qui sont allés ailleurs. C'était des gens qui n'avaient plus de famille, qui sont partis à la recherche des parents, peut-être encore survivants quelque part. Il y en a qui sont partis pour la Palestine, pour l'Israël, mais c'est quelque chose qui trouve peut-être un écho qui ressemble au phénomène que l'on connaît aujourd'hui avec les personnes qui traversent la mer en bateau venant de la Syrie ou d'autres pays. C'est comme à l'époque des personnes qui ne sont plus souhaitées dans leur pays, qui doivent fuir leur pays, mais qui en fait ne sont accueillies nulle part.
Il faut rappeler qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait jusqu'à loin dans les années 50 des camps de ces personnes qui vivaient là, qui se cherchaient, qui s'entrecherchaient, qui étaient déplacées. Mais il y a autre chose qui est très important, je pense aussi, et ça c'est encore une catégorie accrue de ces displaced persons, qu'on leur a retiré leur nationalité. C'est-à-dire, c'était des, comment dit-on, apatrides. Donc, cette personne aussi, dont on va parler maintenant, de ce monsieur Kornitsa, dans ce livre, il n'avait plus de nationalité. Hein. Non seulement qu'il ne savait pas où aller, mais bon, il ne pouvait pas montrer un document prouvant de son identité.
Bitte, die meisten ausgebürgerten Juden wussten gar nicht, dass sie ausgebürgert sind. Es gab in Deutschland plötzlich Erlasse von dann und dann, oder es gab Amtsblätter, in denen war es aufgezeichnet. Berühmtere Menschen wie Thomas Mann haben es dann eben erfahren, dass sie ausgebürgert sind. Die anderen haben es jahrelang überhaupt nicht gewusst. Wenn sie also hätten weiter wandern können oder wenn sie eine Chance gehabt, weiter zu wandern, sie hätten gar keine Ausweise mehr gehabt. Ihr Ausweis war nicht mehr gültig. Sie waren keine Deutschen mehr.
Donc effectivement, il y avait pour la plupart des apatrides juifs, des expatriés, au fait, c'était des personnes qui l'ignoraient, qui avaient perdu leur nationalité, qui étaient apatrides. Il y avait des décrets comme ça, des journaux officiels en Allemagne qui étaient publiés, mais ce n'était souvent que des célébrités comme par exemple Thomas Mann qui ont su qu'ils avaient perdu leur nationalité, mais le citoyen lambda, la personne lambda, elle ne le savait souvent pas. Et même si, à un certain moment, elle aurait voulu quitter le pays, aller ailleurs, elle n'avait même plus de documents prouvant de son identité.
Si on a parlé longuement de Shanghai, c'est aussi parce que ce livre s'inspire d'une vraie histoire. Et dans la vraie histoire, la vraie personne est, si je ne me trompe pas, allée justement à Shanghai. Toi, tu transformes cette histoire. Chez toi, cette personne va au Cuba. Mais commençons par demander comment tu as trouvé cette histoire et comment tu as travaillé cette histoire dans ton livre.
Ich habe, während ich an dem Shanghai-Thema arbeitete, ein Dokument gefunden, ein Gutachten, in dem ein Jurist in den 50er Jahren notiert hat, wie es gewesen war, in einem Ghetto unter deutscher Herrschaft zu leben.
En fait, c'était pendant que j'ai travaillé sur le livre pour Shanghai, j'ai trouvé une expertise d'un expert judiciaire datant des années 50 qui décrivait la vie des personnes dans un ghetto géré par des Allemands.
Dieser Text war sehr, sehr kenntnisreich geschrieben. Wir wissen heute viel mehr über Exil und über die Verfolgung, als man damals gewusst hat. Die Möglichkeiten zu forschen sind natürlich heute besser. Und mir imponierte sehr, wie sorgsam dieses war, woher dieser Jurist all dieses historische oder zeithistorische Wissen hatte. Und darunter stand ein Name, Landgericht Mainz.
Et au fait, c'était un texte très riche, très bien informé. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles méthodes de recherche, on dispose de beaucoup plus de savoir en matière d'exil, en matière de la vie des uns des autres, et qu'à cette époque-là. Et je voulais savoir d'où venait cette richesse historique de cette personne. Et la signature que j'ai trouvée sous ce document, c'était qu'il y avait marqué Landgericht Mainz, à savoir donc tribunal de grande instance de Mayence.
Ich habe dann an das Landgericht Mainz geschrieben und gefragt, ob ich einige Daten oder einige Hinweise über diesen Mann haben könnte. So habe ich es vielfach mit anderen Institutionen auch gemacht. Es kam kein richtiger Hinweis.
Puis par la suite, bien évidemment, j'ai envoyé une demande d'information sur cette personne au TGI de Mayence, mais je n'ai jamais vraiment reçu une information claire, une réponse factuelle.
Wenn man das Buch liest, weiß man, warum es keinen klaren Hinweis gab. Mir gab jemand dann den Rat, ich möge mich an das, wie Deutschland hat ja ein föderales System, ich sollte mich an das Landesarchiv, das für Mainz zuständig ist, das Landesarchiv Rheinland-Pfalz, wenden. Dort schrieb ich denselben Brief hin, den ich an das Gericht geschrieben habe. Und man sagte zu meiner großen Überraschung, wir haben die Personalakte dieses Mannes, Sie können sie lesen.
Et donc, lorsque l'on lit mon livre, on comprend pourquoi je n'ai pas vraiment obtenu de réponse à ma requête. Mais comme vous le savez, effectivement, j'ai suivi un conseil. En Allemagne, c'est un pays fédéral. On m'avait conseillé de m'adresser aux archives régionales de la Rhénanie-Palatinat. Ce que j'ai fait, j'ai renvoyé exactement le même courrier que j'avais adressé au TGI. Et là, à ma surprise, on m'avait répondu, écoutez, nous disposons du dossier personnel de ce monsieur. Si vous souhaitez, vous pouvez le consulter.
Was eine Personalakte ist, sollte ich vielleicht erklären. In Firmen oder auch besonders im öffentlichen Dienst, für Lehrer oder für Richter, Finanzbeamte natürlich auch, ist es sehr wichtig, alle ihre Daten, alle ihre Zeugnisse, alle ihre Beurteilungen, die es im öffentlichen Dienst gibt, auch ihre Krankheiten oder ihre Fehlzeiten werden dort gesammelt. Und sie sind relativ abgeschlossen, aber derjenige, dessen Akte das ist, darf sie einsehen, wenn er sie will. Aber sie ist für seine Beförderung oder eben auch, wenn er in eine andere Stadt oder in eine andere Gehaltshöhe wechseln möchte, sehr, sehr wichtig.
Peut-être je dois vous expliquer à quoi correspond un dossier, un Personalakte, comme on dit si bien en allemand. C'est-à-dire, dans tout le service public, que ce soit maintenant les juges, les enseignants, les employés du fisc, etc., il existe un dossier qui comprend leurs diplômes, leurs évaluations régulières auxquelles on procède, leurs éventuelles maladies, arrêts pour maladie. C'est un dossier qui, a priori, reste dans les archives, mais qui est consultable par la personne concernée. Ça reprend aussi les rémunérations, par exemple, quand il passe d'une classe de rémunération à une autre. Voilà.
Ich fuhr dann in dieses Landesarchiv und während ich die Akte las, die also zum Teil sehr trocken war, wurde ich eigentlich immer bleicher und aufgeregter. Und es hat sich mir ein Bild dieses Mannes erschlossen, das einerseits großartig war, aber andererseits auch schrecklich war. Und über ihn wollte ich schreiben dann.
Lorsque je me suis rendue aux archives et que je me suis plongée dans ce dossier, je sentais qu'en avançant dans ma lecture, je blêmissais en même temps, mais quelque part aussi, cela m'excitait parce que se dressait devant mon image, se formait devant mon œil intérieur, l'image de cet homme, qui en même temps était grandiose, mais horrible aussi, et que c'était sur cet homme-là que je voulais écrire.
Da ich wusste, dass er nach Deutschland zurückgekehrt war, also nach Mainz, aber er aus Berlin stammte, war mir klar, dass wenn es eine Wiedergutmachungsakte gibt von ihm, dass die in Berlin aufbewahrt sein müsste, weil die Wiedergutmachung, ein schwieriges Thema insgesamt, fand dort statt, woher der Emigrant aufgebrochen ist oder wenn er in Auschwitz geblieben ist, was sein letzter Wohnort war.
Et donc je savais que c'était une personne qui était retournée en Allemagne, à Mayence particulièrement, mais qui à la base était berlinois. Et donc si quelque part en Allemagne il y avait un dossier complet sur ces demandes de dédommagement en fait qui étaient formulées à la fin de la guerre, c'est un dossier qui devait se trouver quelque part à Berlin.
Auch diese Akte habe ich gefunden und aus diesen beiden Stücken habe ich sozusagen das Gerüst des Buches zusammengesetzt, was dann eben von mir dazu kam, natürlich die Struktur, die ästhetische Struktur. Und aus den Akten geht natürlich nicht hervor, wie die Menschen sich fühlen, wie ein Zusammenleben nach so langer Abwesenheit gewesen ist oder sein könnte. Aber das war das Gerüst, mit dem ich gearbeitet habe.
Et j'ai lu également ce deuxième dossier, ou ces deux dossiers, au fait, m'ont donné l'architecture de mon livre, quelque part aussi une structure pour les sentiments. Parce que de toute façon, c'est vrai qu'un dossier ne parle jamais des sentiments, à savoir comment on vit ensemble après une si longue séparation, comment on s'arrange, en fait, une fois revenu. Mais ces dossiers m'ont donné la structure, l'architecture de mon œuvre.
Revenons peut-être tout à l'heure à l'utilisation des documents, parce que c'est très particulier, c'est très original, cette utilisation aussi dans le texte. Mais rentrons maintenant dans l'histoire, parce que on avait dit que tu allais nous lire un petit extrait, l'extrait que vous avez entre vos mains en français. C'est le début du roman, le début donc de cette histoire d'une personne qui revient. Qui revient en Allemagne après donc cet exil. Yeah. Willst du das kurz peut-être yeah. encore kontextualiser yeah. un tout petit peu?
Richard Kornitzer kommt 1948 aus dem langen kubanischen Exil nach Deutschland zurück. Seine Frau hat die Behörden, das Rote Kreuz, gebeten, nach ihm zu suchen. Sie möchte ihren Mann wiederhaben. Und er wird gefunden, er kommt. Seine Frau Claire, die nicht jüdisch war, sondern in Anführungszeichen arisch, konnte nicht mit ihm ins Exil gehen. Sie hat einfach keine Schiffsfahrkarte bekommen, es war zu spät. Es gab nur eine für ihn. Die beiden Kinder des Paares, Georg und Selma, hat man aus Vorsicht oder eben vielleicht auch glücklicherweise, damit ihnen nichts passiert, mit einem Kindertransport nach England geschickt. Das heißt, die ganze Familie war zerrissen. Die Kinder in England, der Mann in Kuba, Claire in Deutschland wie eine Geisel.
Donc au fait, Richard Kornitzer, qui est le protagoniste, est rentré de l'exil cubain en Allemagne en 1948. Sa femme, Claire, avait fait des démarches auprès de la Croix-Rouge. Elle avait réclamé son mari, comme on dit, et elle l'avait trouvé, elle l'avait récupéré. Claire était, comme on disait à l'époque, une arienne, donc une Allemande, elle n'était pas juive, mais elle n'a pas pu partir avec son époux parce que ça s'est fait in extremis à la dernière minute et elle n'a pas obtenu de billet pour la traverser en bateau. Les enfants, Georg et Selma, leurs enfants, ont dû partir avant dans un transport d'enfants vers l'Angleterre. Donc c'était une famille éclatée, les enfants en Angleterre, le père à Cuba et Claire en Allemagne, restée un petit peu comme prise en otage.
Das Treffen der beiden findet nicht in Berlin statt, wo sie gelebt hatten. Claire wurde evakuiert. Sie hat in Berlin wegen des Krieges nicht weiterleben können. Und es findet ausgerechnet an einem sehr, sehr schönen Ort in Deutschland statt, am Bodensee. Auch heute ein wunderbarer Ort. Für mich war er auch relativ fremd. Und Richard Kornitzer kommt aus dem Exil in eine quasi äußerlich in eine Idylle.
Donc cette rencontre entre Richard et Claire n'a pas lieu à Berlin, mais parce que Claire elle a dû quitter Berlin pour cause de guerre, elle a été évacuée et elle a été déplacée. Et cette rencontre a lieu finalement dans un lieu magnifique, idyllique que je connaissais pas très bien avant, mais c'est le lac de Constance et vraiment c'était au fait Richard Cornet, de son exil revient dans un lieu que l'on pourrait dire presque idyllique.
Über dem See. Er war angekommen. Angekommen, aber wo? Der Bahnhof war ein Kopfbahnhof, die Perrons unspektakulär, ein Dutzend Gleise, aber dann betrat er die Bahnhofshalle. Es war ein großartiges Artefakt, eine Bahnhofskathedrale, von einem kassettierten Tonnengewölbe überspannt. Durch die Fenster flutete ein blaues, fließend helles Licht, ein Licht wie neugeboren nach der langen Reise. Die hohen Wände waren mit dunklem Marmor verkleidet, Reichskanzlei dunkel, so hätte er ironisch vor seiner Emigration diesen Farbton für sich genannt. Jetzt fand er ihn nur herrschaftlich und vornehm, ja auch einschüchternd. Aber der Marmor war nicht einfach nur als Verkleidung auf die Wand gebracht worden, sondern ebenfalls abgesetzt, abgetreppt, sodass die Wände rhythmisch gegliedert waren. Der Fußboden blank, hinter den Schaltern ordentlich uniformierte Männer, die durch ein rundes Fensterchen blickten. Davor Schlangen von Menschen, die gar nicht so schlecht gekleidet waren. Wenn er bedachte, es handelte sich um Kriegsverlierer, um Geschlagene, trugen sie den Kopf erstaunlich hoch. Er sah auch französisches Fachpersonal in den Nischen der Halle, das einen höflichen Blick hatte auf das Bahnhofstreiben. Die Männer trugen olivfarbene Uniformen und Waffen. Wie er mit einem Blick die vornehme Halle erfasste, konnte er sich keinen Anlass des Eingreifens vorstellen, und dabei blieb es auch. Eine stille, mahnende, Gewissheit herbeizwingende Gegenwart. Er spürte die beruhigende Zivilisiertheit, die Zeitlosigkeit dieser Bahnhofshalle. Er sah die hohen Schwingtüren, sicher 3 Meter hoch und ganz mit Messingblech verkleidet. Mit feiner Schreibschrift war das Wort Drücken in die Messingoberfläche graviert worden. Etwa in Brusthöhe. Kathedralentüren, Türen, die dem Reisenden alle Allüren nahmen. Das Bahnhofswesen war wichtig und bedeutend und der einzelne Reisende würde schon sicher und pünktlich an sein Ziel kommen. Cornices Ziel war so lange im Ungefähren geblieben. Nicht einmal ein verschwommenes Sehnsuchtsziel dachte er sich aus, sodass er diesen Widerspruch überaus schmerzlich empfand. Seine transitorische Existenz war ihm Gewissheit geworden. Alles war erhaben und auf gediegene Weise erhebend in dieser Halle. Er sah sich um, er sah seine Frau, die er seine Ankunftszeit mitgeteilt hatte, nicht. Oder übersah er sie nach 10 Jahren? Nein, Claire war nicht da. Zu seiner Überraschung sah er aber zahlreiche Tagestouristen, die mit geschulterten Skiern aus dem nahen Wintersportgebiet kamen, freudig aufgekratzt, mit gebräunten Gesichtern. Er stieß eine der hohen Türen auf und war geblendet. Hier lag der See, der große blaue Spiegel. Nur ein paar Schritte waren es zum Quai, sanftes Wasser schwappte heran, kein Kräuseln der Oberfläche. Natürlich hatte sich seine Ankunft verzögert, um gut 2 Stunden, aber dieses Verzögern kam ihm wie eine Überdehnung vor. Die Freude anzukommen und seine Frau wiederzusehen, war in eine unbestimmte Zeit verwiesen. Hier war der Leuchtturm, der aus dem Wasser aufragte. Hier war der bayerische Löwe, der mit gelassener Herrschaftsgeste den Hafen bewachte. Und dort waren die Berge, die fernen und gleichzeitig nahen Berge. Eine Kulisse aus Weiß und Grau und Alpenrosa, ihr Geschiebe, ihre archaische Kraft, unverrückbar, unerhört schön. Da hörte er seinen Namen rufen. Das Wiedersehen eines Mannes und einer Frau, die sich so lange nicht gesehen hatten, sich verloren glauben mussten. Das atemlose Erstarren, Sprachlosigkeit, die Augen, die den anderen suchen, sich festklammern am Blick, Augen, die groß werden, trinken, sich versenken und sich dann abwenden wie erleichtert, ermüdet von der Arbeit des Wiedererkennens. Ja, du bist es immer noch. Das ganze Gesicht, das sich in den Mantelkragen bohrt, sich dann aber wieder rasch hochreckt. Die zitternde Erregung, die den anderen Augen, den 10 Jahre vermissten Augen nicht standhält. Die hellen, wässrigen Augen des Mannes hinter der Nickelbrille und die grünen Augen der Frau, die Pupillen haben einen dunklen Ring. Es sind die Augen, die das Wiedersehen inszenieren, aber die, die es aushalten müssen, die ihm standhalten müssen, sind veränderte, in die Jahre gekommene Menschen. Etwa gleich groß, auf gleicher Augenhöhe. Sie lächeln sich an. Die Haut um die Augen faltet sich. Kein Wimpernzucken, nichts, nichts, nur der Blick, der lang ausgehaltene Blick. Die Pupillen sind starr. Dann löst sich eine Hand. Ist es die Hand des Mannes oder die der Frau? In jedem Fall ist es eine mutige Hand oder eher nur die Kuppe des rechten Mittelfingers, die Mut beweist und auch Instinkt und über den hohen Backenknochen des verloren geglaubten Ehepartners fährt. Ein vertrauter Finger, eine Nervenerregung, die von einer Gefühlsregung noch sorgsam geschieden ist. Es ist eher die empfindlich gespannte Haut über den Backenknochen, die reagiert, die dem ganzen Körper Alarm meldet. Eine Vereinigung der Nervenzellen, nicht des Ehepaares, diese dauert sehr, sehr viel länger. Es ist eine Empfindung, die das ganze Nervengeflecht durchrüttelt. Ein Du bist's. Ja, wirklich, du bist's. Das instinktive Wiederfinden der geliebten, der vertrauten Haut war ein Wunder, über das die Kornitzer später noch oft sprachen, später, später, miteinander. Ihren Kindern konnten sie es nicht mitteilen. Nicht der berührte Körperteil, Mann oder Frau, sendete den Alarm in den ganzen Körper. Es war der aktive, berührende. Und nach einer halben Sekunde war nicht mehr festzustellen, wer berührt hatte und wer berührt worden war. Die noch einsame, knapp 10 Jahre lang den Ehepartner entbehrende Hand bewegte sich, zuckte, streichelte, ja umschlang und wollte nicht mehr loslassen. Das war das Ankommen. Dieses Signal der Nervenzellen bereitete dem ganzen Menschen einen Weg. Ein Weg vom Bahnhof in der Bodenseestadt zum Gasthaus am Hafen, das Kornitzer kaum sah, indem er seiner Frau gegenüber saß und eine Suppe löffelte, das Gepäck rund um ihn verstreut, gestapelt. Er sah seine Frau jetzt eher wie einen Umriss. Sie war knochig geworden, die Schultern vom Frieren hochgereckt. Er sah ihren großen Mund, den sie nun öffnete, um den einen oder anderen Löffel Suppe hineinzuschieben. Er sah ihre Zähne, das goldene Tüpfelchen, das einen ihrer Eckzähne, auf den sie einmal gefallen war, ausflickte. Er sah ihre Hände, die rauer und gröber geworden waren seit dem Abschied in Berlin. Seine eigenen Hände versteckte er im Schoß. Die Suppe hat er rasch und sachlich hinuntergelöffelt. Er sah seine Frau an. Schicht für Schicht versuchte er das jetzige Bild, das Bild der Frau, die ihm gegenüber saß, mit dem Bild, das er sich gemacht hatte, alle Jahre zwischendurch in Übereinstimmung zu bringen. Es gelang nicht. Auch das Foto in seiner Brieftasche, das er so häufig angestarrt hatte, bis er glaubte, es auswendig zu können, wenn dies bei einem Bild überhaupt möglich war, half ihm nicht. Claire war jetzt jemand, der Suppe löffelte und sich offenkundig nicht fürchtete, einem nahezu Fremden gegenüberzusitzen. Einen Augenblick dachte er, was hat sie zu fürchten gelernt, dass sie sich jetzt nicht fürchtet. Er unterließ es zu fragen, Claire, wie ist es dir ergangen? Die Frage setzte eine größere Vertrautheit voraus. Eine Frage, die Zeit zu einer langen, romanhaften Antwort brauchte. Und vor allen Dingen Zuhörzeit. Ein ruhiges, entspanntes Erzähl doch mal. Und auch sie fragte nicht. Richard, wie ist es dir ergangen? Er hätte mit den Schultern zucken müssen. Ein Rafftempo, ein schneller Vorlauf oder ein langsamer Rücklauf. Und wo anfangen? Dann hatte seine Frau endlich ihren Suppenteller ausgekratzt und den Löffel klirrend, vielleicht zitterte sie, auf das Porzellan gelegt und fragte, wie viele Tage bist du gereist? Darauf war eine knappe Antwort möglich. 14 auf dem Schiff und 3 Tage von Hamburg an den Bodensee. Das schien ihr nicht übermäßig lang. Sie machte nicht den Eindruck, als wolle sie ihn deshalb bedauern. Sie nahm ihn mit in ihr Dorf. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Die Hilfsorganisation, die ihm seine Reise bezahlt hatte, die ihn an den Bodensee transportiert hatte, hatte ihm ein Merkblatt mitgegeben, in dem es hieß, dass er sich sofort nach seiner Ankunft bei der entsprechenden Stelle an dem zukünftigen Wohnort zu melden hätte. Cornitzer sagte es Claire, aber davon wollte sie nichts wissen. Die Hilfsorganisation läuft nicht weg, da kannst du auch noch morgen hin. Cornitzers Gepäck sollte nachgeschickt werden mit einem Fuhrwerk. Claire hatte es mit einem bäuerlich wirkenden Mann am Bahnhof verhandelt. In einer Stunde vielleicht solle er sie abholen. Und so kam der Mann ins Gasthaus. Cornitzer und seine Frau halfen ihm, die Gepäckstücke aufzuladen. Sich gemeinsam zu bücken und zu recken, zu heben und zu schieben, das war die erste gemeinsame Handlung, die den Grund hatte, eine Privatheit herzustellen. Ein Vorhang, der sich vor das Paar schob, als es sich in Claires geblümtem Zimmerchen im Haus 6 eines Weilers mit dem Namen Bettnang zurückzog, in dem ihre einzigen geretteten Kostbarkeiten ein Plattenspieler und eine Schreibmaschine waren. Die Schreibmaschine glaubte noch aus Berlin zu kennen. Sie hieß Erika und ihre Hebelmechanik hatte unverdrossen den ganzen Krieg und die Evakuierung überstanden. Hut ab vor Erika. Und eine der ersten triumphierenden Bemerkungen, die Claire ihrem zurückgekehrten Mann gegenüber machte, war, ich habe eine ganze Menge Farbbänder gehortet. Farbbänder waren angeblich nicht kriegswichtig. Oder man hatte vergessen, sie als kriegswichtig zu erklären. Und sie nehmen sehr wenig Platz in einem Fluchtgepäck ein. Wir können also Anträge und Briefe schreiben, die eine gute Form haben. Darauf wusste er nicht zu sagen. Er nickte nur. Er sah, wie vorausschauend sie gehandelt hatte. Er hatte auch überlegt, was er mitbringen sollte von der langen Reise. Kaffee, Tabak, Süßigkeiten, Südfrüchte, Dokumente seiner Tätigkeit. Aber die Bestimmungen änderten sich fast jeden Tag. Was heute erlaubt war, war aus politischen oder hygienischen Gründen oder aus praktischen Gründen, die sich hinter ideologischen oder ganz unerfindlichen Gründen verbargen, aus Gründen der Zollerfassung vielleicht, plötzlich verboten. Niemand wusste es. Was sprach gegen ein Säckchen Zucker? Was sprach gegen die noch vor einem Monat erlaubte Menge von Parfum und Tabak? Man stand wie ein Idiot da. Und vielleicht war genau das der Sinn der sich dauernd widersprechenden Maßnahmen. Hier ist der Waschtisch, sagte Claire. Ich habe kein fließendes Wasser. Den Schrank sah er selbst, auch das Bett, schmal, fast jungfräulich sah es aus, die wackeligen Stühle. Er sah in Claires Gesicht eine Scham, eine Kränkung. Und er sah auch ihre Handbewegung, die ein bisschen nonchalant war, daran erkannte er ihr früheres Selbstbewusstsein. Bitte, so ist es nun mal, so ist es gekommen. Er sah das Licht der kleinen Nachttischlampe und das lächerlich dünne Bändelchen, mit dem man sie an- und ausknipsen konnte. Und das Paar, das erst wieder lernen musste, ein Paar zu sein, knipste sie aus. Dann war es dunkel und die Dunkelheit war ein Tasten, eine Blindenschule des Empfindens, eine Klippschule, ja wirklich nur ein Tasten und Atmen. So waren sie an diesem ersten Tag nicht weitergekommen als bis zur ersten Empfindung. Bist du es wirklich? Und zur Bestätigung, ja, du bist's. Vielleicht war darin schon eine leise Überforderung. Es war nicht abzusehen, wie und wann die Familie je wieder zusammenkommen könnte. Noch handelte es sich um zwei versprengte Menschen, die von ihren Menschenkindern kaum etwas wussten. Am nächsten Tag machte er sich auf den Weg in die Stadt, die gewundene Straße entlang, vorbei an Wiesen und alleingelegenen Höfen, immer die Bergketten im Blick, die Feldelungen der Gebirgsmassen, Wolkenbänder, die darüber festgezucht waren. Als er gut eine halbe Stunde gegangen war, kam Quellbewölkung auf. Schneeweiße Wolkenhalden schoben sich ineinander. Ein plastisches, haptisches Wolkengerangel mit ganz ungewissem Ausgang. Fuhrwerke überholten ihn und der Postbus. Er wollte aber gehen, wollte so lange gehen, bis vor ihm an einer Straßenbiegung der See auftauchte. Das Grau der Luft, das sich wie ein zarter Schleier über die Wasserfläche breitete. Er ging 6 Kilometer immer bergab. Es war ein Sacken in den Kniekehlen, etwas gänzlich ungewohnt Körperliches, das ihm gefiel, etwas Wanderburschenartiges. Aber er war doch ein Mann Mitte 40, der schon sehr viel, zu viel erlebt hatte.
Merci. Vous avez compris, Richard Kornitzer retrouve sa femme. Plus tard, il y a toute une histoire autour de ses enfants, une histoire tragique, puisque les enfants ont été envoyés en Angleterre petits. Comme tu as déjà dit, ils ont été hébergés dans des familles différentes et en fin de compte, ils ne veulent plus rentrer chez les parents. Diese Geschichte der Kinder, hat die sich auch so abgespielt? Donc, est-ce que c'est la vraie histoire des enfants? Comment tu as pu savoir ça? Et est-ce que tu as jamais essayé de rencontrer les enfants ou rencontrer la famille?
Es war sehr schwer, mit den Kindern, die Kinder zu finden. Den Sohn habe ich aus einem Telefonbuch gefunden. Er war nach Deutschland gekommen und ich schrieb ihm einen Brief, dass ich mich sehr mit seinen Eltern beschäftige und ob ich ihn treffen könnte. Und er antwortete nicht auf diesen Brief. Das war schon vor vielen Jahren, lange bevor ich das Buch geschrieben habe.
Il était difficile de trouver les enfants. Le nom du fils, son adresse, je l'avais trouvé dans un bulletin téléphonique. Il était à ce moment-là en Allemagne, il était revenu en Allemagne. Je lui ai écrit un livre dans lequel je lui expliquais que je m'occupais, que je faisais des recherches sur ses parents et que je lui ai demandé une rencontre. Mais il ne m'a pas répondu à cette lettre et c'était bien avant que je commence à écrire, à rédiger ce livre.
Als ich dann anfing, das Buch zu schreiben, und ich dachte, nun ist es gut, wenn ich mit ihm Kontakt hätte, schrieb ich ihm wieder und machte es ein bisschen dringlicher, sehr höflich, aber sehr dringlich, und fragte ihn, ob ich ihn in den nächsten Tagen anrufen dürfte.
Lorsque j'ai vraiment commencé la rédaction de mon livre, je me suis dit que donc là, la chose devenait prégnante et j'ai réitéré ma lettre, j'ai redemandé et effectivement, il m'avait répondu en disant que si je pouvais l'appeler au cours des prochains jours.
Als ich ihn dann anrief und meinen Namen sagte, hörte ich ein tiefes Seufzen am Telefon. Und er sagte dann etwas, was mich sehr beschädigt hat, aber für ihn wird es ebenso schrecklich gewesen sein, es zu sagen. Er sagte, lassen Sie doch diese alten Geschichten.
Et lorsque je l'ai appelé, effectivement, lorsque j'ai annoncé mon nom, ce que j'entendais de l'autre côté, c'était au fait un soupir profond. Et ce qu'il a dit ensuite, ça m'a blessé, ça m'a heurté, mais je pense que ça lui a fait autant de peine, c'est-à-dire qu'il m'a dit « laissez enfin dormir ces vieilles histoires ».
Ich hatte schon mit vielen Zeitzeugen und natürlich mit vielen Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, Kontakt gehabt. Man muss sensibel sein natürlich, man muss offen für sie sein, aber eine solche Reaktion hatte ich noch nicht erlebt.
Effectivement, j'ai eu beaucoup de contacts avec des témoins historiques, les témoins de l'heure. J'ai eu des contacts. Il faut faire preuve d'empathie, de patience, mais il faut rester ouvert. Mais je n'ai jamais, jamais vécu quelque chose comme ceci.
Wenn man das Buch zu Ende liest, gibt es eine Art von Epilog. Doch wird klar, in diesem Epilog wird klar, warum er die Geschichte ruhen lassen wollte und nicht über seinen Vater sprechen wollte.
Et si on voit au bout de mon roman, on y trouve un épilogue. Et cet épilogue explique, il est très parlant, et on comprend pourquoi il ne voulait pas parler de son père.
Die Schwester Selma war sehr viel schwieriger zu finden. Die Frauen ändern da häufig in ihrem Leben ihren Namen. Sie heiraten vielleicht auch zweimal. Also Frauen sind historisch immer ganz schwer zu finden. So war es auch mit Selma. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich hatte keine Ahnung. Und ich las aber relativ viele Zeugnisse, die gesammelt waren über Kindertransportkinder, die ihre Geschichte erzählt haben. Das waren meistens so 3-4 Seiten nur. Und bei einem Bericht dachte ich, das muss doch Kornitzers Tochter sein, es geht gar nicht anders. Nach dem, was sie von den Eltern erzählt hat und von einem Aufbruch als 4-Jährige nach England. Und dann kannte ich ihren Namen.
Pour trouver la sœur Selma, effectivement, ça a été beaucoup plus difficile. Les femmes sont toujours plus difficiles à trouver, historiquement parlant, parce qu'elles se marient, elles changent de nom une fois, deux fois. Effectivement, je ne savais pas vraiment très bien quoi faire. Et à l'époque, j'ai lisé beaucoup de documents sur, justement, les convois d'enfants. Le transfert d'enfants, et dans un des rapports, qui souvent se composait uniquement de 2-3 pages, je trouvais le descriptif d'une fille, où je me suis dit, mais ça doit être la fille Kornitzer, tout concorde. Elle est partie à 4 ans vers l'Angleterre, et je me suis dit, c'est elle.
Mm-hmm. Dann wusste ich immer noch nicht, wie ich sie finden könnte. Und dann habe ich an irgendeinem Abend mal ihren Namen gegoogelt und ich sah, sie hat gerade in demselben Jahr, in dem ich das Buch schrieb, einen kleinen Bericht geschrieben, ein kleines Buch für Kinder und Jugendliche über ihre Erfahrungen als Kindertransportbuch. Dieses Buch bestellte ich mir und aus diesem Buch habe ich einige, ich habe es jeweils notiert, also wenn die englischen Passagen, und aus diesem Buch habe ich ein wenig zitiert und da kommen die Stationen ran. Die Kinder sind nicht in einer Familie geblieben, sondern sind hin und her geschoben worden. Sie waren einmal im Waisenhaus, sie sind getrennt worden. Also diese Fluchtgeschichte, die Trennung von den Eltern war noch mal traumatisch, weil es gab keinen neuen Hort, es gab keine neue Familie.
Et donc, je savais que c'était elle, mais je ne savais toujours pas comment la trouver. Donc, un soir, je me suis amusée de chercher sous son nom sur Google. Et il s'est avéré que la même année où je rédigeais mon roman, elle avait publié un livre pour enfants et adolescents qui, justement, traitait de son départ, de ce convoi d'enfants vers l'Angleterre et qui racontait son histoire. J'ai commandé ce livre et j'ai extrait, au fait, l'histoire des enfants de ce livre avec des citations en anglais que l'on retrouve. Et il s'avère que son histoire, c'était une histoire aussi très dure parce que c'était 2 enfants qui n'ont pas été rattachés tout de suite à une seule famille, mais qui ont vécu un certain temps dans un orphelinat, qui ont été séparés, qui ont été envoyés dans différentes familles, donc qui n'ont pas non plus trouvé de point d'ancrage familial. En Angleterre.
Selma ist heute eine Frau von 80 Jahren. Sie ist sehr tapfer und gleichzeitig kraftvoll. Als ich sie traf, habe sie eben nachdem das Buch fertig war getroffen, sagte sie, warum haben Sie nicht versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen? Ich dachte, das war nicht gegangen. Sie sagte, ich hätte Ihnen alles erzählt. Und sie sagte, warum hat mein Bruder mir nicht Ihre Adresse gegeben? Warum hat er die Anfrage nicht an mich weitergeleitet? Und es war ja klar, warum der Bruder es nicht getan hatte. Und sie wäre offen gewesen, hätte viel erzählen müssen. So habe ich eben sehr vieles dazwischen von mir aus gemacht. Und für sie war der Vater eben ein naher und ein fremder Vater.
Donc Selma aujourd'hui, c'est une femme qui a 80 ans. Elle est aussi elle est courageuse et forte. Et lorsque je l'ai rencontrée l'année même où j'ai fini mon roman, ce qu'elle m'a dit, c'est pourquoi vous n'avez pas essayé de prendre contact avec moi. Je vous aurais tout dit. Pourquoi mon frère ne m'a pas parlé de vous? Pourquoi mon frère ne m'a pas donné votre adresse? Elle était ouverte, elle était prête à tout me dire. Lorsque l'on lit l'histoire, on comprend pourquoi le frère ne l'a pas dit. Mais vraiment, elle aurait aimé parler de ce père qui, pour elle, était en même temps proche et étranger.
So hat es sich ergeben, dass ich aus den Dokumenten sehr viel über ihren Vater wusste. Aber sie wusste andere Teile. Und ich glaube, man kann kein Buch schreiben, wenn man Menschen zu nahe ist. Man muss eine Distanz haben. Und ich glaube, wenn ich sie früher kennengelernt hätte, wäre ich auch befangen gewesen. Natürlich, das geht nicht gut.
Donc, de par ma lecture des documents, je savais beaucoup de choses sur son père. Elle en savait d'autres. Mais je pense que lorsque l'on écrit, il y a la nécessité d'une certaine distance qui doit être préservée. Et peut-être si je l'avais rencontré plus tôt, je me serais sentie plus liée dans ma créativité. Et je pense que quelque part, c'était bien comme ça.
Juste, j'aimerais bien évoquer plusieurs choses encore, parce qu'il faut bien entendu dire que dans les années 30 en Allemagne, à partir de 1933, ceux qui ne sont pas partis tout de suite, il devenait de plus en plus difficile de partir. C'est pour ça que, notamment, des organisations de secours ont organisé ces transports d'enfants, notamment en Angleterre. C'était les Quakers, je ne sais pas quelle est la traduction en français.
Les
Quakers. Les Quakers, notamment, donc. Et c'était bien entendu pour les parents, c'était absolument terrible parce qu'ils étaient séparés, souvent pour toujours, de leurs enfants qui ensuite étaient hébergés, accueillis dans les familles d'accueil et souvent aussi dans des familles différentes et des orphelinats. Mais ce livre raconte, Ursula, je trouve, bien entendu, plusieurs histoires et au moins deux. Parce que là, on commence en 48, mais plus tard, on revient en arrière et on peut lire toute l'histoire avant. C'est-à-dire, en gros, l'histoire du début des années 30, où Richard se marie avec Claire, une Allemande, lui, juif, et cette ambiance formidable, je dirais, de Berlin, de début des années 30. C'est Claire, elle est une femme très émancipée, elle travaille pour une société de publicité pour films. C'est le moment où le film muet est en train de céder sa place, comment dit-on, pour le film
parlant.
Donc, et c'est une ambiance formidable. Et puis, il y a cette chose horrible de 33 qui à nous tous reste d'une certaine façon encore un mystère complet et cette rupture et dès 33 ce qu'il faut je pense rappeler à ce moment-là dès 33 c'est-à-dire à quelques semaines après la prise de pouvoir de Hitler par exemple les juifs juristes parce que lui était juriste sont licenciés de leur poste. Et tout ça, tout est bien documenté, je suppose. Also auch das ist wahrscheinlich stark dokumentiert. Ja. Ja.
Der Weg aus dem eigentlich glücklichen oder großartigen Beginn, wie Herr Umlauf gesagt hat, den habe ich aus einer einzigen Adresse entwickelt. In den Wiedergutmachungsdokumenten war eine Adresse in Berlin. Und ich überlegte, was ist das für eine Adresse? Bin auch hingegangen. Es war eine wunderbare Adresse. Daraus habe ich entnommen, das muss ein sehr modernes und avantgardistisches Paar gewesen sein.
Donc effectivement, ce cheminement à partir de ce départ magnifique, merveilleux dont vous parliez, effectivement, je l'ai trouvé dans le dossier berlinois. J'ai trouvé une adresse dans ce dossier-là et je me suis rendue à cette adresse. Et c'était un lieu magnifique. Et je me suis dit, au regard de ce lieu, que ça a dû être quand même un couple très moderne, presque avant-gardiste.
Die Wohnung war in einem Komplex, den der Architekt Erich Mendelssohn gebaut hat, der berühmte Architekt, der später in Israel gebaut hat, später in den USA gebaut hat und auch emigriert ist und eigentlich fromm geworden ist in der Emigration.
C'était un appartement qui faisait partie d'un ensemble construit par l'architecte célèbre Erich Mendelssohn, qui lui aussi a dû quitter l'Allemagne, qui a émigré et qui, au cours de cette émigration, a trouvé la foi.
Dieser Wohnkomplex gehört zu einem eben also einem Kino, was damals das eleganteste von Berlin war. Später in den 70er Jahren ist dieses Kino umgebaut worden und das berühmte Theater der Schaubühne ist da drin und hat es wiederbelebt. Aber es ist ein gekurvter Bau, also es ist ganz ungewöhnlich für die Zeit. Und deswegen war es für mich interessant, diese Familie doch ansiedeln zu können, damit der Fall dann später umso größer war.
Donc effectivement, c'est un appartement qui se trouve dans un complexe architectural dont fait partie également un cinéma. Un cinéma qui était le plus moderne, le plus contemporain qui soit à l'époque déjà. C'est un lieu qui a revécu dans les années 70 avec la Schaubühne, un théâtre très célèbre berlinois, ce qui a fait donc revivre ce lieu. C'est un bâtiment tout en courbe, très sinueux, qui était vraiment très avant-gardiste même pour l'époque. Mais pour moi, il était important de pouvoir ancrer le départ à cette adresse-là pour pouvoir aussi après lancer cette affaire qui s'articule autour.
Donc ça, c'est une histoire, cette chute, cette rupture, donc qui mène à ce départ forcé des enfants et en fin de compte à son départ, puisqu'il doit partir sans sa femme qui ne reçoit pas de visa pour le Cuba. Et c'est l'autre histoire qui commence en 48, son retour. Et je pense le début est très bien parce que ça montre aussi on a parlé d'un scénario un tout petit peu idyllique au début, dans cette normalité que se réinstaure en Allemagne et cette envie des Allemands à ce moment-là de ne pas évoquer la catastrophe du Troisième Reich. Et vous savez bien, il y avait des essais de dénazification. Donc c'était l'idée d'éloigner tous les nazis, les anciens nazis de la fonction publique. Un essai avorté dans les années 50. Et c'est là-dedans se place l'essai de Kornitz de retrouver le poste qu'il aurait occupé si sa carrière n'avait pas été interrompue. Et là, ça devient compliqué. Donc, ce n'est pas seulement qu'il veut réintégrer cette société, il y réussit, à vrai dire. Mais il dit, j'ai perdu du temps, alors il faut que l'Allemagne me dédommage par rapport à ma carrière et à l'argent. Et de là, il y a une sorte de manie qui se développe et qui mène ce pauvre bonhomme au malheur absolu. Souvent, d'ailleurs, aussi dans les critiques, le nom de Colas est évoqué. Est-ce que pour toi, c'était une vraie parallèle, Colas? Parce que c'est une première question.
Ja, sie kam gleich auf die Idee. Während ich an dem Text arbeitete, kam mir natürlich auch sofort Colas in den Kopf. Es ist in Deutschland eine Schullektüre. Und ein wunderbarer Text. Aber deswegen habe ich das Zitat, ein Motto aus Colas am Anfang des Buches. Aber es ist ähnlich und es ist auch anders. Während Colas ja ein Mordbrenner wird, ein Täter, jemand, der seine Wut oder seine Verletztheit nach außen wendet, ist Kornitzer jemand, der implodiert, der sozusagen das Problem in sich hineinnimmt. Ebenso verletzt ist, ebenso aus der Welt gefallen, aber doch, er wird krank, er wird paranoisch, er verliert den Kontakt zur Realität. Also aus demselben Grund geht er einen ganz anderen Weg.
Effectivement, vous l'avez déjà soulevé, vous parlez de Michael Kohlhaas, et effectivement, c'est un grand classique qui est enseigné à l'école en Allemagne. C'est pour ça aussi, j'ai cette citation de ce livre en début de mon roman. Effectivement, il y a des similitudes, mais en même temps, c'est très différent. Pendant que Kohlhaas est un délinquant, qui quelque part extériorise cette blessure, se venge par rapport au monde. Richard Cornett, c'est quelqu'un qui implose, qui intériorise complètement sa blessure, qui s'en rend malade, au fait, développe une paranoïa, qui perd le contact avec la réalité. Donc c'est quelque part similaire, mais en même temps, la réaction par rapport à cette situation est diamétralement opposée.
Il y a beaucoup, beaucoup d'autres scènes et histoires dans ce livre-là, parce que c'est un gros livre, et comme j'ai déjà dit, tu t'es parfaitement documenté, et on sait au cours de l'histoire beaucoup de choses, notamment, il y a toute une série de petites histoires, de détails comme ça. Par exemple, de Erich Mendelssohn, on sait que plus tard, une fois exilé aux États-Unis, il a construit un German village, donc un village allemand, avec des maisons à l'allemande pour permettre aux Américains d'expérimenter le bombardement de ces maisons. Donc il y a plein de choses comme ça, des histoires. Il y a cette scène magnifique que je trouve du retour des clochers à Mayence qui avaient été vendus pour permettre qu'on les fonde, mais qui sont revenus. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans ce livre qui ne se limitent pas à cette personnalité, à cette personne de Kornitsa, mais il reste bien entendu le centre et il réussit une certaine carrière, mais il reste dans cette manie de ne pas avoir atteint ce qu'il d'après lui, ce qu'il aurait mérité. Je permets d'attirer votre attention encore une fois sur ce très beau livre. Et d'ailleurs sur le fait, parce que vous avez parlé du film Phoenix, prochainement sortira un autre film qui traitera ce sujet, comme d'ailleurs il y avait d'autres livres qui ont déjà traité le silence des hommes des années 50, notamment le livre de Uwe Timm et d'autres auteurs. Il y a prochainement un film qui a d'ailleurs reçu le grand prix du film d'histoire ici à Pessac, qui s'appelle en allemand Im Labyrinth des Schweigens, qui retrace l'histoire de Fritz Bauer, donc ce fameux avocat qui a réalisé donc qu'enfin, au début des années 60, en 62, 63, les fameux procès d'Auschwitz. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot Auschwitz est devenu en allemand symbole, signe pour l'Holocauste, que ces procès ont pu avoir lieu. Donc allez voir ce film, il va certainement aussi vous plaire. Je remercie beaucoup à Ursula, à vous aussi, merci pour la traduction, à vous pour la patience. Les livres sont là et encore une bonne soirée. Merci.